herzlich willkommen zu Sex Education, Sexualkunde für Erwachsene. Heute mit dem Thema BDSM. Auf unserem Lehrplan steht ein Crashkurs in Sachen Sadomasochismus und Co. Es wird ein Crashkurs, der eigentlich eine Masterclass ist, denn ausfragen werde ich heute Felix Ruckert. Das ist ein Mann, der weit über die Grenzen Berlins in der sogenannten sexpositiven Welt bekannt ist. Das heißt, Leute, die sich wirklich sexuell ausprobieren, die kennen seinen Namen. Das liegt unter anderem daran, dass er seit über 15 Jahren ein Festival namens Explore veranstaltet. Dazu noch mehr, aber erstmal hallo, Herr Ruckert.
Hallo.
Wir sitzen hier im Prenzlauer Berg. Ich hoffe, man hört die Vögel im Hintergrund. Und es ist wirklich der erste Podcast, den ich von Angesicht zu Angesicht aufnehme, wegen Corona. Und das ist quasi eine richtige Mensch-zu-Mensch-Erfahrung. Es ist herrlich. Und ich möchte gerne heute mit Herrn Ruckert unter anderem darüber sprechen, wie die Medien und die Literatur BDSM darstellen. Da wird das Thema ja gerne pathologisiert. Und ich weiß, dass Herr Ruckert das ganz anders sieht und durchaus heilsame Aspekte in BDSM sieht. Dazu gleich mehr. Aber wir fangen von ganz vorne an, soll ja ein Crashkurs sein, nämlich mit ein paar Vokabeln und Definitionen.
Okay.
Der Radgruber-Kolumnist Dan Savage hat mal gesagt, BDSM sei eigentlich Räuber und Gendarm, nur dass man es nackt spielt. Wie würden Sie denn BDSM definieren?
Auf jeden Fall als Spiel. Also diese Idee vom Spiel ist schon eine sehr gute Idee, Räuber und Gendarm für Erwachsene. Nackt muss nicht sein. Es hat sehr, sehr unterschiedliche Aspekte. Es kann halt auch eine Art von Theater sein. Ja? Es ist eine Inszenierung. Es ist, kann therapeutisch sein. Es kann einfach nur Vergnügen sein. Das ist halt das Faszinierende am BDSM, dass es ganz unterschiedliche Facetten hat. Und eben auch,
wie der Name sagt, nicht? BDSM, Bondage and Discipline, Dominance and Submission, genau, Sadism and Masochism. Wann wurde denn der gute alte Sadomasochismus zum BDSM und warum eigentlich?
Diese BDSM, diese Abkürzung, das ist wohl zum amerikanischen Sprachraum geprägt, also in Kalifornien in den 70er, 80ern eigentlich schon. Wo man halt versucht hat, für diese ganzen Leute, die irgendwie eine alternative oder eine andere Form von Sexualität haben, wie kann man das zusammenfassen? Ja, wie kann man da einen Begriff finden, der möglichst alle Spielarten umfasst? Ich fasse es halt inzwischen noch weiter, weil ich finde, das ist auch schon wieder eine Einschränkung BDSM. Ich spreche inzwischen einfach nur noch von kreativer Sexualität. Ne? Das ist einfach eine Form von Sexualität, die eben nicht glaubt, dass es eine Norm gibt, sondern die glaubt, dass Sexualität so unterschiedlich ist, wie halt die Menschen unterschiedlich sind. Es gibt halt für jedes Individuum eine andere Form und das zeigt sich halt auch.
Aber nochmal ganz kurz zu diesen Begriffen, die man sonst liest. Kink, ist das das Gleiche wie BDSM oder ist
es
nur ein bisschen
offen? Im Grunde ist das Gleiche. Das ist vielleicht ein bisschen offener.
Ja. Und nicht Kingster, die heißen Vanilla, also Leute ohne Fetisch und ja. BDSM. Ich habe auch letztens bei einem Taz-Kolumnisten gelesen, eingetragener Verein Missionarstellung. Haben Sie so heimlich einen Namen für Leute, die ja, Blümchensex praktizieren? Nennen Sie die irgendwie?
Also wie gesagt, ich bin so ganz allgemein gegen solche Schubladen und ich finde, die machen auch keinen Sinn. Also gerade im Bereich Sexualität gibt es halt, wie gesagt, es gibt so viele Sexualitäten, wie es Individuen gibt, weil es gibt ja auch viele Leute, die einen Sex praktizieren, den ich für kinky ein ansehen würde, aber die selbst würden das nicht so sehen.
Zum Beispiel?
Und umgekehrt. Ja, man kann ja sagen, was ist jetzt so eine, was eine normative Geschichte wäre zum Beispiel eine Hochzeit. Ja, also da ist ja auch ein Riesenritual, das hat sich über Jahrhunderte entwickelt, in ganz unterschiedlichen Formen, ganz unterschiedlichen Traditionen. Und es ist ja für viele Leute auch ein Fetisch sozusagen. Ja? Also Hochzeit ist ein Ritual, ne? Das ist auch eine Inszenierung. Ja? Und warum ist das jetzt ein Fetisch und was anderes nicht? Oder also der Mensch hat schon immer also um die Sexualität rum wurden immer schon ganz seltsame Rituale kreiert, ja, also Beschneidung zum Beispiel. Das ist auch ein ganz seltsames Ritual, das auch also weder vielleicht früher mal medizinisch Sinn gemacht hat, aber das überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ne? Warum machen die Leute so Sachen? Also warum dieses ganze Bohai um die Sexualität herum.
Hm? Also zu dem Bohai gehört ja jetzt gerade auch, nicht, dass man sagt, man wird immer kreativer. Also es hat sich so etwas verändert, oder? Es gibt ja, ich höre von Sexualtherapeuten öfter, dass die Leute, dass sie Anrufe kriegen, ah, muss ich das jetzt auch mal irgendwie ausprobieren? Und bei mir in der Orania konnten die Leute Fragen stellen und anonym kann man die abgeben. Und die Frage kam wirklich öfter, ich stehe auf Blümchensex, muss ich nicht auch mal BDSM-Praktiken ausprobieren? Woher kommt es? Ja, woher kommt dieser neue, wenn Sie so wollen, Bohai?
Also ich würde sogar noch mal ein Stück weiter zurückgehen. Also es ist ja so, dass bis vor kurzem, ja, wenn wir mal 50 Jahre zurückgehen, 100 Jahre, dass Sexualität sehr unterdrückt war und sehr beschränkt war auf bestimmte Kontexte, ne? Und vor allem halt privat und im Geheimen und im Versteckten stattfindet. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass wir eigentlich gar nicht so viel wissen über dieses Individuelle. Und dann gibt es natürlich auch immer eine Darstellung von Sexualität, also in früher Romanen, Literatur, Filmen und so weiter. Und da besteht natürlich auch eine Tendenz, in da so ein Idealbild herzustellen. Und das einfach hat eben eine Wirkung auf die Individuen. Also Leute haben eine bestimmte Vorstellung, wie Sexualität aussehen soll.
Und ja? War es dann wirklich Shades of Grey, die diese Vorstellung mit verändert hat?
Man hat es auf jeden Fall ein bisschen aufgeweicht und also das ist so ein Beispiel, wo das halt ganz, ganz klar ist, dass wir gesehen haben, okay, wenn man das so ein bisschen romantisch aufbereitet, weil ich sehe halt 50 Shades of Grey wirklich als eine romantische Geschichte und dann wird es plötzlich auch Mainstream-kompatibel. Ne? Wenn halt, also sozusagen, da ist ja auch dieses Format Mann und Frau, heteronormative Beziehung steht so im Mittelpunkt und das ist eben eingebunden auch in so eine Dornröschen-Geschichte ein bisschen, also der reiche Mann und das arme Mädchen. Und dann passt es wieder in so ein Narrativ. Ne? Und dann halt ja in so einem Rahmen, ne, der eigentlich ja, sehr, sehr beschränkt ist im Grunde, ne, ist dann eben auch so abweichende Sexualität, Fesselspielchen, ein bisschen hauen und so ist dann halt da, passt das rein und das spricht halt an. Ne? Also ich sehe halt diese Entstehung von der BDSM-Szene eher in so einer Entwicklung von Emanzipation und Liberalisierung. Ja, wir haben halt, irgendwann hat es angefangen mal, dass sich die Frauen emanzipieren und das ist auch lange noch nicht abgeschlossen. Dann hat sich die schwule Szene emanzipiert. Das war ja auch noch nicht normal bis vor 20, 30 Jahren. Also hatten wir auch in Berlin hier Wovereit, der halt plötzlich so sich als Politiker geoutet hat. Ne? Und dann inzwischen ist es Mainstream, also ein Politiker darf auch schwul sein. Ja?
Und inzwischen gibt es
auch Politiker darf noch nicht kinky sein. Ja, das ist, naja, ich glaube, das wird schwierig noch sein, wenn ein Politiker sich outet, dass er sagt, okay, ich lasse mich am Wochenende gern von meiner Frau auspeitschen oder so, ja. Das sind wir noch nicht. Also es ist so eine Entwicklung.
Aber die Welt wächst, nicht? Also ich habe, wenn man die Studien anschaut, gibt es irgendwie Fragen zu, wie viel, sind sie interessiert? Und dann sagen über 20% in Deutschland oder in Belgien oder in Kanada sagen über 20%, ich bin interessiert. Und es gibt sogar fast 10%, die sagen, ich praktiziere das schon zum gewissen Teil. Also da ist doch wirklich was passiert in den letzten Jahren.
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich führe das ganz stark zurück zum Beispiel auf dieses Thema Liberalisierung und Emanzipation.
Ah, Emanzipation und BDSM ist ja noch ein eigenes Thema, nicht? Also weil ja zum Beispiel, wenn ich mich jetzt unterwerfe als Frau, wenn Sie sagen, das ist ein Teil der Emanzipationsbewerbung, gibt es ja sehr viele Frauen, die submissiv sind, natürlich auch ein paar, die dominant sind. Wie hängt es zusammen? Also dass die Frauen quasi, wenn ich mich emanzipiere und meine eigene Sexualität entdecke, dann entscheide ich mich, vermöbeln zu lassen.
Wie also im kommt Grunde das? Ist es gleichgültig, ja, ob ich mich entscheide, submissiv zu sein oder dominant zu sein. Das Entscheidende ist, dass ich meinen Körper in Besitz nehme. Und das ist ja nichts Selbstverständliches. Ja? Also bis auch noch vor wenigen Jahren haben unsere Körper nicht uns gehört. Ja? Also die Körper der Frauen haben den Männern gehört. Und die Körper der Männer haben den reichen Männern gehört. Und diese ganze Idee, dass unser Körper uns gehört und wir damit machen können, was wir wollen, ist eine relativ neue Idee. Und nachdem, also in so fortschrittlichen, einigermaßen fortschrittlichen Gesellschaften wie unsere, wo diese Freiheit plötzlich besteht, ist es ganz klar, dass die Leute da anfangen zu experimentieren. Und man kann auch beobachten, also wenn man das weltweit beobachtet, es gibt eine BDSM-Szene, gibt es nur in Ländern, wo es eine relativ lange Phase gibt von Frieden, also wo es keine Gewalt sozusagen gibt in kriegerischen Auseinandersetzungen, auch in Ländern, wo es eben schon eine relative Emanzipation der Frau stattgefunden hat und wo sich auch die homosexuelle Szene schon emanzipiert hat. Also das sind erstmal die ersten Punkte, die
da sein müssen. Und was passiert aber dann genau? Warum? Die Leute entscheiden sich ja freiwillig dazu, einen Teil ihrer Freiheit aufzugeben, Schmerzen zu empfinden oder jemandem zuzufügen. Warum passiert das dann in Friedenszeiten? Gibt es eine Erklärung dafür, was Leute aus einer Körpererfahrung da suchen?
Das, glaube ich, hat so allgemein was zu tun, dass halt in diesen westlichen Industriegesellschaften die Funktion vom Körper sich verändert hat. Also früher war Körper halt Produktionsmittel. Hauptsächlich hat gearbeitet, wurde auch viel physisch viel mehr gearbeitet. Das hat sich geändert. Inzwischen arbeiten wir halt mehr virtuell, wir arbeiten mehr mit dem Verstand, wir arbeiten weniger mit körperlichem Einsatz. Und dann kann man beobachten, gleichzeitig mit dieser Entwicklung, also dass der Körper halt nicht mehr so ein industrielles Produktionsmittel ist, wird der Körper mehr zum Kommunikationsinstrument. Ja? Und das geht ja auch dann parallel mit so Körperdarstellung. Also wenn man jetzt Medien anguckt, wenn man das Internet anguckt. Also es gibt sozusagen eine Entwicklung dahin, dass der Körper mehr zum Kommunikationsinstrument wird.
Es gibt ja auch Körpersoziologen, die sagen, dass das eigentlich ein Religionsersatz ist. Die Idee ist quasi alles, es gibt jetzt einen Körperkult, wenn ich nichts mehr verehren kann, wenn kein Gott mehr da ist, wenn mein Arbeitgeber nicht mehr ewig während ist, wenn all diese Werte zusammenbrechen, die Ehe und so weiter, die nicht mehr ewig wird, dann besinne ich mich auf meinen Körper zurück und damit wird er immer wichtiger. Das ist auch eine Idee.
Also auf jeden Fall, also Körperkult gehe ich mit, weil diese, wir haben ja so einen Körperkult, so bei uns, der sich sehr, sehr unterschiedlich also manifestiert. Ja, wir haben also von Fitnessstudios bis zu Yoga-Studios bis hin zu plastischer Chirurgie und so weiter. Also der Körper wird ständig verändert, manipuliert. Also es gibt so, wie gesagt, diese Idee, ich kann den Körper halt formen, schmücken, ändern, ist eben ein Teil von diesem Prozess, ne?
Aber warum will ich ihm Schmerz zufügen oder jemand anders Schmerz zufügen?
Okay, das ist jetzt so das Thema Schmerz, das ist nochmal speziell.
Ne? Speziell? Es sind ja sehr viele Aspekte, wie Sie selber sagten, in der BDSM-Welt, aber wenn wir jetzt quasi über Körpererfahrung reden, ist ja Schmerzerfahrung eine der zentralen Erfahrungen, oder?
So, ich sage immer, bei BDSM, es geht einmal um Sexualität, aber viel wichtiger, es geht um Emotionen. Ja, es geht um sich mit negativen Emotionen auseinanderzusetzen und die in was Positives zu verwandeln. Ja, das heißt also, zu dem Schmerz gehört eben auch die Lust. Ja, zu der Angst gehört das Vertrauen, zu der Trauer gehört die Fröhlichkeit und so weiter. Ne? Eigentlich alle SM-Praktiken zielen darauf ab, in einer kontrollierten Weise eine negative Emotion zu erzeugen. Also Schmerz, Angst, Wut. Ne? Diese Emotionen haben da Platz. Deswegen auch im Spiel. Ja. Man kann in eine negative Emotion reingehen und die in eine lustvolle Erfahrung verwandeln. Das Klischee ist natürlich das so, zu sagen, okay, da wird jemand ausgepeitscht und das macht den, erregt den sexuell. Und das ist halt ein Klischee, weil das trifft wirklich nur auf vielleicht 5% von den Masochisten zu, dass die wirklich nur durch reinen Schmerz, durch reines Impact-Play oder sowas sexuell erregt werden. Also für die große Mehrheit der SM-Praktizierenden ist es immer die Kombination. Die Kombination von angenehmer Berührung und unangenehmer Berührung. Also das ist eigentlich so.
Es geht um den Kontrast, ja?
Also dass ich die. Es geht um den Kontrast, es geht um die Bandbreite. Ja? Und das Nächste ist natürlich, dass Schmerz halt was extrem Relatives ist. Ja, es ist ganz abhängig vom Kontext, was wir als Schmerz empfinden. Wenn ein Marathonläufer seinen Runner's High hat, dann geht er auch erstmal über den Schmerz drüber und der Körper reagiert dann mit Hormonausschüttung, Adrenalin, Endorphin und so weiter. Ne? Da ist also wirklich, also der Körper dopt sich selbst, ja, durch Schmerzimpakt. Und das gilt eigentlich für alle Sportarten. Dann gibt es natürlich Sportarten, wie, was weiß ich, Bungee-Jumping oder Drachenfliegen, wo es mehr um Angst geht. Aber der Effekt ist der gleiche. Ja? Also ich setze mich kontrolliert Angst aus und mein Körper reagiert, indem er körpereigene Endorphine und andere Botenstoffe produziert, die mir ein Glücksgefühl verschaffen. BDSM macht das Gleiche.
So, Runner's High im Sex.
Runner's High, ja klar, das ist rein physiologisch, ne? Das passiert. Ne? BDSM macht das einerseits in einer viel ungefährlicheren Art als Bungee Jumping oder Bergsteigen oder alle extremen Sportarten, aber es bringt halt die Sexualität mit rein. Und dadurch fühlt sich das auch einmal so gefährlich an und deswegen ist es für viele Leute so ein ja.
Was ich noch nicht richtig verstehe, ist, man merkt da so Vanilla-Fragen, nicht? Was macht dann, wo kommt die Geilheit da ins Spiel? Was ist das? Also,
das ist ganz einfach, weil es geht um Präsenz und um Lebendigkeit. Also wenn ich mir sowas, einen kontrollierten Schlag zuführe, dann ist da sofort eine physische Reaktion. Ne? Also die Zellen reagieren, sind zusammengepresst, das Blut geht raus, jetzt kommt das Blut wieder zurück. Und das zieht meine Aufmerksamkeit an. Und je nachdem, wie so ein Schlag intensiv ist oder wo und wie, ist es eben angenehm oder nicht angenehm. Auf jeden Fall, es bringt in Aufmerksamkeit. Ne? Und das ist ein wichtiges Element. Also dieses Dasein. Das ist, was die Leute am SM schätzen. Ja, die Gefahr, der Schmerz, also das Unangenehme, bringt dich in einen Zustand von Wachheit und dadurch erhöhte Aufmerksamkeit und dadurch passiert was. Der Körper reagiert und das wird als lustvoll empfunden.
Anderer Faktor, für den Sie ja Experte sind, ist Bondage. Jemand fesseln, das können Sie sehr schön, wenn man auf Ihrer Seite guckt. Ja. Das ist ja wirklich sehr ästhetisch. Und man kann bei Wikipedia sehr gut nachlesen, dass Sie auch Tänzer und Choreograf sind. Und man kann auch nachlesen, dass Sie eine Ausbildung gemacht haben. Was Sie nicht gefunden haben, ist, wie wird man denn eigentlich Experte für Bondage?
Gibt es auch Techniken, man kann das studieren.
Aber wie haben Sie es gelernt? Wie kamen Sie dazu?
Ich habe ursprünglich damit angefangen, weil ich war in Japan als Choreograf und habe da gibt es spezielle Magazine in Japan, wo halt so Bilder sind. Und das war so in den 90ern, da gab es sowas in Europa gar nicht. Und ich fand das irgendwie aufregend und spannend und habe die mit nach Hause genommen und habe dann zu Hause angefangen, den Bildern nachzufesseln. Einfach, was ich da gesehen habe. Und dann ein bisschen später, so Anfang der Nullerjahre, kam das so langsam nach Europa. Und da gab es so ein, zwei Leute und die habe ich auch kontaktiert, weil mich das interessiert hat. Und dann habe ich von denen ein bisschen gelernt. Und dann habe ich halt die Schwelle 7 aufgemacht und da habe ich dann systematisch angefangen, Japaner nach Europa einzuladen.
Vielleicht muss man kurz noch erzählen, die Schwelle 7, das war ein Ort, wo Sie gewohnt haben, wo Sie gelebt haben, so ein großer Experimentierort für Leben und für Sexualität.
Richtig, nicht?
Ja. Also, ja. Genau. Genau. Ja, und da haben Sie den hin eingeladen?
Genau, also ich habe halt die Schwelle 7 aufgemacht, weil ich hatte halt vorher eine eigene Kompanie und hatte dann einfach die Schwierigkeit, dass viele meiner Projekte so im normalen Theaterkontext nicht mehr richtig gepasst haben und so. Gerade weil ich halt oft also experimentiert habe, auch sexuelle Themen damit reinzunehmen und dann war es sinnvoll, einen eigenen Raum zu machen, wo ich so eine Fusion gestalten konnte zwischen halt artistischen, künstlerischen Praktiken und experimentellen Praktiken, halt in Sexualität, aber auch ganz viele andere Körperformen. Und dadurch ist so eine ganz, ganz tolle Dynamik entstanden und das hat den Ort halt so beliebt und so spannend gemacht.
Können Sie mir die Faszination von Fesseln
erklären? Ja, genau, also Fesseln war das Thema. Fesseln ist ein Beispiel, an dem man sehr viel erläutern kann, klar. Worum geht es? Also es ist auch der beliebteste Fetisch, ja. Also bei so, ich würde sagen, 90%, die mit Kink anfangen, fangen mit Fesseln an. Wahrscheinlich, weil es so zugänglich ist und weil es halt erstmal so auch ganz klar die Hierarchie einführt. Ja, der Aktive und der Passive, weil das erschließt sich ja ganz klar. Ich bin gefesselt, dann bin ich der Passive und ich fessel, ich bin der Aktive. Ne? Also wird ein klares Rollenbild hergestellt. Und allein schon das kann für viele Leute sehr aufregend sein, ne? Weil wenn ich mich hingebe und ausliefere, gebe ich erstmal eine Verantwortung ab. Ich gebe also auch Verantwortung für meine Sexualität ab. Und das ist für viele Leute eine große Befreiung, weil man halt sonst irgendwie mit seiner Sexualität performen muss. Also da ist schon mal dieses Prinzip so, ich gebe mich hin und der zu fesseln ist ja sozusagen eingeladen. Ja? Du bist eingeladen, mit einem Körper zu spielen. Der Körper wird dir überlassen. Und das ist natürlich auch für viele Leute ein großer Anreiz. Ja? Mhm. Dann hat es halt diesen physiologischen Aspekt des Gebundenseins. Das heißt, ich kann nicht weg, ich bin hilflos. Also Angst, hat mit Angst zu tun.
Und dann wieder, Angst, wie Sie sagten, mit dieser Auflösung.
Und genau, und in dem Moment, wo ich mich da eben hingebe und auch gehalten bin, ja, das gehört ja zusammen. Ne? Also dieses, ich bin einerseits gebunden, aber gleichzeitig auch gehalten. Und das kann man ruhig auch als Beziehungsmetapher sehen, weil für viele Leute ist Bondage genau das. Das ist eine Metapher für Beziehung. Also wer ist in Kontrolle und wer unterstützt mich die Kontrolle und erlaubt mir dadurch eigentlich eine Freiheit.
Interessant finde ich auch, wenn Sie die Leute hochziehen, nicht? Sie binden sie oft fest und dann hängen Sie die irgendwie auf. Und dann sind die zwar gefangen, aber sie fliegen. Das
genau.
Finde ich einen interessanten Aspekt.
Das ist ein interessantes Phänomen. Das ist eigentlich auch, kann man ganz physikalisch erklären, dass so im Alltagsleben wirkt ja die Schwerkraft senkrecht auf uns. Also immer ist immer ganz klar, wo oben und unten ist. Und es ist ja auch anstrengend. Deswegen setzen wir uns ja auch gern hin und deswegen legen wir uns abends auch hin, weil es anstrengend ist, der Schwerkraft zu widerstehen. Jetzt lernen wir, uns zu halten, wir lernen zu gehen, ja, und sozusagen unser Verhältnis zur Schwerkraft ist ein Teil von unserer Identität. Ja, es gibt Leute, die halt unter der Schwerkraft zusammensinken und es gibt Leute, die resistieren. Ne? Das ist was man lernt. Beim Bondage jetzt ist es so, dass halt Teile vom Körper werden eben nach oben gezogen, gehängt und die anderen Teile fallen runter. Ja? Und dann bin ich vielleicht auch in der Seitposition oder vielleicht upside down, also kopfüber. Sozusagen, also unser Schwerkraftsinn wird dadurch durcheinander gebracht. Ja? Du kannst nicht mehr sagen, so genau, wo oben und unten ist, weil der Körper eigentlich in alle Richtungen auseinandergezogen wird.
Und bin ich dadurch besonders empfänglich für Berührung?
Das verwirrt halt direkt auch die Idee von Identität. Ne? Weil wir halt immer in einer bestimmten Haltung sind, die uns auch ständig bestätigt, wer wir sind als Person, also wie wir mit dem Körper umgehen. Und in der Bondage und speziell in der Suspension wird halt unser Körper in Formen gebracht, die wir selber vielleicht gar nicht annehmen würden. Ne? Also und was da sozusagen psychologisch passiert, ist ein Identitätsverlust. Und gleichzeitig halt mit dieser Auflösung vom Schwerkraftsinn, das ist lustvoll. Das ist einerseits angstvoll. Ja. Für manche Leute ist es auch angstbesetzt und für andere ist es total befreiend. Und das sieht man halt ziemlich schnell. Also wenn ich jemanden neu fessle und nach 2-3 Minuten weiß ich, ist es was für die Person oder nicht. Und oft sind die Leute, die halt sehr Angst haben vor diesem Kontrollverlust, sind besser aufgehoben auf der aktiven Seite. Die fangen dann an zu fesseln, weil das ist dann der Lustgewinn, ist halt, dass ich sozusagen die Kontrolle sozusagen ausübe und damit meine eigenen Ängste abgebe. Also ich habe einen Stellvertreter, der für mich das macht, was ich mich nicht traue.
So als Sexualkundelehrerin hier oder Vermittlerin habe ich natürlich die Frage, wenn man jetzt damit anfangen möchte, ja, so quasi sich ausprobieren, weil es ja interessant ist, es gibt ja, die meisten Leute haben ja 6 Jahre lang irgendwelche BDSM-Fantasien. Bevor sie anfangen, gibt es in Sachen Fesseln, wenn Sie sagen, das ist die Einsteigertechnik, irgendwas, was Sie den Leuten raten, wie die anfangen können, sollen, was sie zuerst mal ausprobieren können?
So, in diesem Bereich Bondage, das hat sich in den letzten 20 Jahren halt also irre verbreitet in ganz Europa. Inzwischen gibt es eigentlich in jeder Kleinstadt gibt's irgendwo ein Dojo und ein Studio, die Kurse anbieten. In Berlin kann ich Ihnen 20 Leute nennen, die Kurse anbieten. Also momentan ist natürlich alles irgendwie auf Standby mit Corona, aber es gab hier halt 3-4 Schulen, viele Einzelpersonen, die unterrichten. Es gab 2 wöchentliche offene Treffen, also wo einfach Leute hingehen zum Praktizieren, zum Fesseln, ohne Unterricht, aber halt in so einem öffentlichen Rahmen.
Also wirklich gleich unter Aufsicht das Üben?
Ja, das ist ja so, das ist jetzt auch keine Wissenschaft, ne? Das ist, Fesseln ist erstmal was ganz Einfaches. Ich nehme ein Stück Seil oder eine Krawatte oder ein Tuch und behindere jemandes Bewegungsfähigkeit, ne? Und das machen viele Leute ganz allein schon in ihren Schlafzimmern. Das ist also sehr verbreitet. Jetzt so speziell japanische das Fesseln ist halt eine bestimmte Tradition auch und deswegen ist es auch eine Technik. Ne? Aber also wenn wir Leute unterrichten, erstmal geben wir denen einfach ein Seil in die Hand und sagen, okay, spiel mal damit, freu dich dran, ja, probier aus, was kommt und was gefällt dir. Und dann kannst du, wenn du das mehr studieren willst, gibt es halt diese Angebote von Lehrern. Ja.
Und dann kann man einfach mittlerweile Seile im Internet bestellen oder geht man einfach in irgendeinen Laden?
Selbstverständlich. Ja, du kannst überall, so also Bondage-Style googeln und dann hast du zig Angebote, das kannst du. Nein, das ist, ja. eine Szene, ich würde in Berlin sagen, so mehrere tausend Leute, die Bondage praktizieren, so um die 10.000 würde ich schätzen, allein in Berlin. Bundesweit bestimmt 50.000, so. Also es sind viele Leute, die das sehr ernsthaft betreiben. Ja. Es ist halt auch kein Wunder, dass es so populär ist, speziell japanisches Bondage, weil es hat einen ganz starken ästhetischen Aspekt. Also jeder, der das sieht, kann sagen, ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg und vielleicht ein bisschen pervers, aber es ist auch sehr schön. Ja, es ist sehr zugänglich. Ne? Und also anfangs war es so, dass hauptsächlich Männer auf der aktiven Seite waren und Frauen auf der passiven Seite, was auch mit diesem Thema Kontrollverlust zu tun hat, dass es den Männern schwerer fällt, Kontrolle abzugeben. Und es hat halt auch so was, ein bisschen was so was Technisches. Ne? Es hat so einen Aspekt von, okay, so geht das, das ist der Knoten, das ist der Knoten, dann ist das gut und richtig und das, das schafft auch so ein Gefühl von Sicherheit. Ja, ich kann mir also ich nähere mich einer erotischen Praxis an, aber es gibt so ein Regelwerk, einen Rahmen.
Ja. Auf dem Explore Festival konnte man ja in den letzten 15 Jahren alles Mögliche entdecken, auch so sowas, wo man vielleicht nicht als Shades of Grey Leserin mal draufkommt. Zum Beispiel, was ich interessant fand, dass es eine riesige elektronische Welt gibt, wo man mit Stromstößen oder mit Strom überhaupt arbeitet. Was ist denn noch irgendwas, was populär ist, aber was irgendwie wiederum nicht im allgemeinen Bewusstsein schon angekommen ist?
Na gut, die populärsten Sachen sind auf jeden Fall Fesseln und Impact-Spiel. Also Impact-Spiel heißt alles, was mit Schlagen, Hauen zu tun hat. Und das kann dann halt auch mit Händen passieren oder Fäusten oder allen möglichen Instrumenten, Rohrstöcke, Peitschen. Ja, klingt immer gleich so, Peitsche, Rohrstock. Ne? Das sind alles eben auch Instrumente, die speziell dafür gebaut und entwickelt werden. Das ist jetzt nicht eine Peitsche, mit der ich ein Schaf auf die Wiese treibe. Ne? Das ist eine Peitsche, die gemacht ist für den menschlichen Körper und die im Grunde auch weniger wehtut als eine Hand. Das ist auch so eine falsche Vorstellung oft, dass die Leute denken, Peitsche tut mehr weh als die Hand. Das ist umgekehrt. Also Hand ist wesentlich, tut eben an der Hand auch weh. Ne?
Ich fand das ja interessant in dem Film, in dem sie mit, oder der über die Schwelle 7 und über sie gedreht wurde, da sieht man ja auch, wie sie eine Frau auspeitschen. Und man kann aber auch sehr viel mit dieser Peitsche, die sie da hatten, ich weiß nicht, wie man die nennt, das war ja eine mit sehr vielen Enden, kann man ja auch sehr viel verschieden streicheln. Das fand ich interessant, Klar. Wie viele Wege es gibt, mit dieser Peitsche zärtlich zu sein.
Auf jeden Fall. Ich meine, also die meisten Peitschen sind ja aus Leder. Ja, warum? Leder ist Haut. Ja, und die Peitsche ist im Grunde eine Verlängerung von meiner Hand. Ja, eine gute Peitsche ist, sie hat halt auch einen Ledergriff, sodass diese Verbindung irgendwie auch dynamisch ist. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich eine Peitsche habe, wo ein Metallgriff hat und vorne sind die Lederdinger drin oder wo der Griff auch ein Leder ist. Das spürt man sofort. Das ist einfach eine Verbindung. Ja, und immer wieder das Thema Verbindung, darum geht es. Also von Körper zu Körper. Kontakt. Und die Peitsche hat natürlich nicht nur 5 Finger, die hat vielleicht halt 20. Und dadurch wird halt mein Impact auf 20 verteilt, statt auf nur 1. Ja? Und das fühlt sich anders an. Das heißt, es geht mehr in die Fläche.
Wenn Sie sagen Kontakt, dann geht es ja auch sehr viel darum, seine eigenen Grenzen herauszufinden, sie zu setzen und einen consensual Bereich zu finden, ja, in dem man zusammen spielen möchte. Mhm. Wie macht man es und gibt es das wirklich, das berühmte Safe Word, oder ist das
auf jeden Fall, Quatsch, ja? Klar. Natürlich gibt es Safe Words. Also natürlich, es hat sich einfach herausgestellt, dass es hilfreich ist, für diese Spiele, dass man halt mit sogenannten Safe Words arbeitet. Das ist halt, das kann alles Mögliche sein, das ist einfach eine Absprache, zu sagen, okay, hier ist Schluss. Viele Leute fangen ganz einfach an mit Stopp, Halle, das genügt. Ja, und das ist auch genug. Das funktioniert auch.
Gibt es richtig lustige Wörter eigentlich da?
Man kann halt, das ist Geschmackssache. Das ist, jeder kann sich aussuchen, was er will. Es gibt so ein paar allgemeine, wie es gibt so diesen Ampelcode, ne, rot, gelb, grün. Das heißt, dann kann man eben auch sagen, wann es gut ist. Ja, wenn ich, solange ich grün sage, ist alles wunderbar. Wenn ich gelb sage, dann ist es so ein bisschen an der Grenze. Und rot heißt einfach Stopp. Das wird relativ häufig verwendet, weil das halt ein Safe Word ist, was so in der ganzen Szene verwandt wird. Also das kann auch ein Außenstehender mitkriegen.
Kann Red sagen,
hey,
kann man
die hat gerade rot
sagen,
gesagt.
Ja.
Genau. Und dann, das ist auch so, hat mit sozialer Kontrolle auch ein bisschen zu tun. Deswegen in so öffentlichen, bei öffentlichen Veranstaltungen wird das viel verwendet. Ne? Aber das ist auch wieder eine individuelle Sache, weil es gibt halt auch viele Menschen, die sagen, die wollen halt nicht ständig sagen, ja, nein, das will ich nicht, sondern die mögen halt gerade, der Reiz ist gerade dieses Ausgeliefertsein, das Überwältigtsein. Und die können dann so eine Art Metakonsens auch geben, dass sie sagen, okay, mach, was du willst, aber ich sag Bescheid, wenn es mir zu viel wird. Also ich mache das ganz klar. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Also, aber ich wollte nochmal auf die Bandbreite eingehen, weil wir haben ja gerade gesagt, so, also okay, Fesseln, Impact Play, das sind so die populärsten Sachen. Aber dann gibt es halt nichts, was es nichts gibt. Ne? Es gibt also erstmal ganz viele Leute, die überhaupt nicht physisch unterwegs sind, so im Sinne von Fesseln und Impact Play, das sind sehr physische Praktiken. Sonst gibt es Leute, wo es viel mehr im Kopf abgeht. Ne? Also die ganze Dominanz, Unterwerfung Leute, ne? Wo es eher umgeht um Aufgaben, um den Verstand zu manipulieren, die Person in was Neues zu verwandeln, die Leute Aufgaben erfüllen lassen, Sachen sagen lassen, Sachen machen zu lassen.
Mir hat mal ein Typ beim ersten Date gesagt, ich soll mal von dem Nachbartisch die Pfefferstreuer von den Nachbartischen einsammeln. Ich habe das nicht verstanden mit meinem 20-Jährigen. Ich vermute, der wollte mal testen, oder ob ich damit spiele. Ich habe natürlich gesagt, so hast du sie doch alle. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt machen soll.
Hätte es dann besser erklären müssen.
Ja.
Das ist dann die Kunst, ne? Weil das ist klar, das ist ein Dominanzspiel, wenn ich sage, mach mal das, ja, hol mir mal die Pfefferstreuer. Wenn er ein guter Dominanter gewesen wäre, dann hätte er dich irgendwie auch motiviert.
Mhm. Okay,
dann hätte er dir auch eine Motivation gegeben, weißt du, dass du das selber irgendwie gefunden
hast. Ja? Das wäre dich interessant
geworden. Ja, natürlich. Das ist die Kunst beim Dominieren, dass du halt auch weißt oder ein Gefühl dafür kriegst, was gefällt meinem Partner, was macht den an, was erregt den Partner. Und da, ne, hinzugehen. Also das ist halt dieses, deswegen sage ich, es ist ein Kommunikationsspiel. Es geht darum, so sich größere Freiheiten zu erlauben und dadurch auch dem anderen größere Freiheiten zu erlauben. Aber es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und deswegen bin ich halt auch von dieser, sagen wir mal, heilsamen Wirkung überzeugt, weil es ist ein Win-Win-Spiel, also beide Seiten gewinnen.
Das heißt, in den Medien, beziehungsweise vor allem in der Literatur und im Film, wird dann BDSM wahrscheinlich auch Ihrer Meinung nach völlig falsch dargestellt. Also wenn man zum Beispiel sich Normal People anguckt, das ist eigentlich ein Buch und inzwischen auch eine Fernsehserie. Und da ist die Hauptfigur Marianne, die hatte eine brutale Kindheit. Ihr Bruder schlägt sie bis heute noch, obwohl sie eine erwachsene Frau ist. Und nun lässt sie sich gerne beim Sex dominieren. Man hat nicht das Gefühl, dass sie Spaß hat. Ärgern Sie sich über solche Darstellungen von BDSM?
Ja, klar. Das ärgert mich, weil das heißt halt so einfach, okay, Leute, die BDSM spielen, haben ein sexuelles Trauma oder ein sonstiges Trauma. Ne? Dagegen würde ich halt sagen, erstmal, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Trauma hat, ist ziemlich hoch. Also ich glaube, wir alle haben ein Trauma. Und besonders was Sexualität angeht, denke ich, dass wir alle ein sexuelles Trauma haben. Das kann jetzt mehr massiv sein, im Sinne von wirklich physischem Missbrauch. Aber da wir aufgewachsen sind in einer Kultur, die eben sexuell repressiv ist, und die ist schon repressiv in diesen simplen Unterscheidungen, wie sie sagen, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Das ist ja auch schon so dieses, es gibt nur das oder das. Ja, es ist wie Kapitalismus, Kommunismus. Es gibt nichts dazwischen. Ja, inzwischen, wir wissen, es gibt auch viel zwischen Kapitalismus und Kommunismus und wir nähern uns irgendwie was an. Und bei der Sexualität ist es genauso. Es gibt eben nicht nur Mann und Frau. Es gibt ganz viel andere Formen, sich zu identifizieren und zu sein. Und das kann sogar wechseln. Das ist nicht mal festgelegt.
Okay, aber der Kardinalfehler ist diese Pathologisierung in der Darstellung.
Ja, und deswegen sage ich, also eine Repression hat auf jeden Fall stattgefunden. Für fast alle von uns. Und im BDSM kann man halt diese Konditionierungen spielerisch auflösen. Ja, da kann ich eben, da bin ich eben erlaubt, halt auch mal ganz schwach zu sein oder ganz stark oder eben verrückt zu sein oder eben traumatisiert. Ja, das geht in beide Richtungen. Und das ist das Spielfeld.
Es gibt eine Studie von einem Hamburger Sozialpsychologen, Erich Witte heißt der, der hat BDSM-Anhänger mit der Welt draußen verglichen. Und demnach waren das einzige wirklich auffällige Charakteristika von denen, waren, dass sie Sensation Seeker sind. Also Leute, die nach neuen, aufregenden Erfahrungen suchen.
Das stimmt. Also man kann sagen, zum Beispiel in der BDSM-Szene, es gibt sehr viele Leute, die auch beruflich viel mit dem Körper zu tun haben. Das heißt zum Beispiel, es gibt ganz viele Leute aus dem medizinischen Bereich, Ärzte, Chirurgen, das ist ja auch schon ein Ding, ne? Das ist ja auch schon ein Fetisch, wenn man es als Beruf nimmt, Leute mit dem Messer aufzuschneiden, also einvernehmlich. Also das macht irgendwie Sinn, aber auch viele halt Künstler oder Tänzer, Schauspieler, Leute, die auch Massagen machen, Körpertherapie, Physiotherapie, also da gibt es relativ viele Leute, auch aus der Psychologie, Psychotherapie. Das ist auch so eine Sache, wo man auch wissen muss, bei SM, es geht nicht unbedingt um die sexuelle Erregung, es kann auch um die systemische Erregung gehen.
Was ist denn eine systemische Erregung?
Systemische Erregung würde ich sagen, das inspiriert das Nervensystem, das heißt, es macht mich aufgeregt, angespannt, fröhlich, excited, so. Ne? Ohne, das muss ja nicht unbedingt sexuell sein, das kann einfach auch so ein Brillieren sein, so ein Glitzern, ja, das Glitzern in den Augen, sowas, ja, das, ja, wir suchen Lebendigkeit, also wir wollen nicht so watteweich leben, ja, wir suchen immer nach irgendwelchen Sachen, die uns stimulieren, deswegen gehen wir ins Kino, deswegen gehen wir aus, deswegen treffen wir Leute, weil uns Leute stimulieren, systemisch stimulieren.
Wir gehen ja leider gerade nicht ins Kino. Und es gibt auch dieses Jahr leider keine Explore. Ja. Was verpassen wir denn eigentlich dieses Jahr? Was wäre das Thema gewesen?
Dieses Jahr sollte es eigentlich um so das Kollektiv gehen. Also es hat mich so der Bezug eben von BDSM und Gesellschaft, politische Aspekte, weil ich wirklich denke, dass es an der Zeit ist, dass halt diese Szene sich mehr aufmacht in die Breite hinein, weil die Breite schon auch dahin kommt. Das war eine Zeit lang wichtig, dass die BDSM-Szene sich so abgrenzt und wie eine eigene Identität findet, um zum Selbstbewusstsein zu finden. Aber das ist jetzt genug. Das muss sich jetzt aufmachen.
Warum?
Weil das sowieso passiert. Also man sieht einfach die Leute, die anfangen BDSM zu praktizieren, erleben das in erster Linie als eine Ermächtigung. Ja, also ich bin mehr in meiner Kraft. Ne? Und da wollen die Leute nicht mehr weg davon. Ja? Das nächste, was die Leute erleben, ist halt diese Multiplizierung von der Identität, wie ich das nenne. Das heißt halt, ich bin jetzt nicht nur der alte weiße Mann, sondern ich kann halt in einem Rollenspiel auch ein kleines Mädchen sein im Kleid. Ja? Ich kann dominant sein, ich kann submissiv sein, ich kann als das kleine Mädchen auch dominant sein und dann einen alten Sack wieder bearbeiten. Ne? Und wenn das passiert, entdecken die Leute so ihre Vielfältigkeit. Das macht sie auch, bringt sie auch in die Lage, mit sehr unterschiedlichen Leuten zu kommunizieren.
Ja, interessant, nicht? Also wenn Sie sagen, das öffnet sich, ist das ja vielleicht auch die Einladung in die Urania, die wir ja hoffentlich dann bald physisch noch nachholen. Hoffe, das Explore Festival kommt irgendwann und davor kommt aber hoffentlich noch die Urania. Mhm. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch im digitalen Exil und wie gesagt, ganz bald in echt.